Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es so manchem so oder ähnlich geht wie dem Severin, wenn er dieses Predigtthema hört und sagt, okay, bei Gott ist nichts unmöglich. Und ich glaube, viele von uns würden noch rein theoretisch sagen, klar, glaube ich, bei Gott ist nichts unmöglich. Oder wie er es gerade gemacht hat, er steht ja immerhin in der Bibel, dann ist es auf jeden Fall so. Aber wenn es dann in unserem Leben schwierig wird und wir das tatsächlich auch glauben sollen, auf uns bezogen, dann wird es natürlich manchmal doch schwieriger, das dann zu glauben, ja, Gott hat wirklich alle Macht und bei ihm ist alles möglich, auch da, wo es bei mir gerade begrenzt und schwierig ist. Bei uns in der Kaumel-Mission ist es tatsächlich so, die wir in der islamischen Welt arbeiten mit einheimischen Mitarbeitern, dass wir, ja ich sag mal, die Freude haben, das immer wieder klar zu sehen und zu erleben, bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Ich war vor einigen Wochen in Nigeria und ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen so ein bisschen wissen, was dort in Nigeria passiert. Es gibt ja diese Terrorgruppen, die Boko Haram ist dort sehr stark, jetzt auch so Fulani-Milizen, da werden Christen verfolgt. Für Menschen ist es wirklich schwierig, als Christen in Nordnigeria zu leben. Sie sind dort gefährdet und insbesondere, wenn jemand dann auch noch ehemaliger Moslem ist und jetzt von Jesus berichten will, ja, dann ist es für ihn wirklich sehr, sehr gefährlich, dort zu leben. Und einer unserer Mitarbeiter vor einiger Zeit hat sich Gedanken gemacht, darüber gebetet, ja, wie könnten wir denn die Muslime dort in Nordnigeria noch umfassender erreichen? Und er hatte dann so die Vorstellung, die Idee, dass er sagte, ja, ideal wären Radiosendungen. Radiosendungen in der Hausa-Sprache, in der Sprache, die dort gesprochen wird. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, da oben in all diesen Bundesstaaten ist ja die Scharia eingeführt, das islamische Gesetz. Und es war wirklich so, dass manche der Christen, die das gehört haben, dass er sagte, er möchte hier Radiosendungen ausstrahlen, die haben ihn angeguckt und gesagt, okay, alles klar, ne? Also Scharia, Radiosendungen, das ging so weit, das habe ich auch mitbekommen, dass manche sagten, ja, dieser Dele, der ist halt doch auch schon älter, vielleicht geht das irgendwie nicht mehr so richtig, dass er das sich logisch überlegt, aber er sagte, nee. Da beten wir jetzt dafür. Und er hat das reingebracht in eine große Kirche. 8 Millionen Menschen gehören dieser Denomination an. Und die haben dann tatsächlich gebetet. Jahrelang Gebetsgruppen, eine Gebetskette, wo wirklich jede Minute eines Tages, der ganzen Woche eine andere Gemeinde dann gebetet hat. Und Gott hat es dann möglich gemacht. Heute haben wir tatsächlich über 6 Radiosender im Norden Nigerias die Möglichkeit, christliche Radiosendungen auszustrahlen. Und wir haben uns dann schon überlegt, ja, was machen wir da? Was predigen wir da? Und dann haben wir gesagt, eigentlich predigen wir gar nicht, sondern was wir tun, ist, dass wir einfach das Wort Gottes lesen. Bibellesung. Einfach fortlaufende Bibellesung in der Hausa-Sprache. Eigentlich völlig verrückt, völlig unmöglich, sowas dort oben zu machen. Aber Gott schenkt es. Es war für mich dann auch eindrücklich, wenn ich schon in solchen Radiosendern war. Und dann sieht man Musliminnen, teilweise noch mehr verschleiert wie sie, die da auf den Knopf drücken und die Bibel abspielen lassen. Eigentlich unvorstellbar. Wir strahlen in Kano mitten dort im islamischen Norden die Radiosendungen immer sonntagmorgens aus. Vor einiger Zeit war es so, dass ein besonderer islamischer Feiertag auf einen Sonntag fiel. Und dann gab es eine Live-Sendung aus der Moschee und dann ist es klar, dann gibt es natürlich keine Bibelsendung. Geht ja nicht. Ja, was passiert? Dutzende Muslime rufen beim Radiosender an und sagen, ja, wo ist denn jetzt unsere Bibelsendung? Wir wollen die Bibel hören. Dann mussten diese 2 Moderatoren live aus der Moschee sich entschuldigen dafür, sagen, ja, tut uns leid, heute keine Bibel, aber dann nächste Woche wieder. Wenn man sowas hört, sagt man einfach, das kann ja eigentlich nicht sein. Und ich werde auch manchmal gefragt, ja, wie geht denn sowas? Warum wird das denn nicht verboten? Warum wird denn dieser Sender nicht in die Luft gesprengt? Ich weiß es nicht. Aber Gott macht es möglich. Und so erleben wir es immer wieder. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir haben ja gerade schon aus Lukas 1 gehört. Ich weiß, ich bin eine Woche zu früh. Das ist ja eigentlich ein Adventstext. Aber ich denke, das schadet jetzt auch nicht, wenn wir es heute schon mal lesen. Denn in diesem Text lesen wir wirklich sehr klar, was Gott tun kann, was wir für unmöglich halten. Ich möchte uns diese Verse aus dem Lukas-Evangelium lesen. Da heißt es, und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Ich weiß wohl, wir kennen diese Geschichte natürlich gut und so glaube ich, wenn man das liest, wenn man das hört, dann finden viele von uns das, was sie da hören, nicht wirklich überraschend. Aber wenn wir uns natürlich genau überlegen, was da passiert, dann ist das natürlich sehr überraschend. Da steht Maria, eine Jungfrau da, da kommt ein Engel, durchaus mal die erste Überraschung. Und dieser Engel erklärt ihr, dass sie schwanger werden wird. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel Maria von der Biologie wusste, aber das war ihr mit Sicherheit klar. Das kann ja nicht sein. Alles, was sie wusste, sprach da dagegen. Völlig unmöglich. Und dann setzt dieser Engel noch einen drauf und sagt, ja, und im Übrigen, deine Verwandte, die Elisabeth, viel zu alt, jeder weiß, sie kann keine Kinder bekommen. Die ist auch schwanger mit einem Sohn. Wieder so eine Sache. Völlig unmöglich. Und ich denke, auch wenn wir mit unserer Logik drüber nachdenken, müssen wir sagen, klar, es geht nicht. Es ist unmöglich. Ich glaube es aber, dass Gott das möglich gemacht hat, dass er das geschenkt hat. Und klar, wir wissen, Jesus ist dann tatsächlich geboren von der Jungfrau Maria. Hier erleben wir wirklich etwas, wo wir sagen, ja, völlig unmöglich, aber Gott macht's möglich. Da verstehen wir doch, Gottes Realität ist völlig anders als unsere Realität. Gottes Maßstäbe sind anders als unsere Maßstäbe. Wo wir mit unserem Denken sagen, etwas geht nicht, es ist nicht möglich, da ist es für Gott trotzdem möglich, denn bei ihm und für ihn ist alles möglich. Dass für Gott alles möglich ist, das erleben unsere Mitarbeiter im Sudan gerade sehr deutlich. Von diesem Land im Sudan hören wir nicht so sehr viel. Es war ja ein sehr, sehr großes Land in Afrika, hat sich vor ein paar Jahren getrennt. Da gibt es jetzt den Südsudan als eigene Republik. Da leben relativ viele Christen. Aber der Nordsudan ist völlig islamisch. Weit über 90% Muslime dort. Es herrscht ein Diktator, Omar al-Bashir, der ist hier eingeblendet in dem kleinen Bild. Vor einiger Zeit ist es passiert, dass Omar al-Bashir mal wieder übertragen wurde, im Fernsehen live eine Rede gehalten hat. Und da steht dann dieser Mann und sagt zur ganzen Nation, ich habe entschieden, dass es im Sudan keine christliche Evangelisation mehr geben wird. Jetzt muss uns klar sein, wenn bei uns sowas der Bundespräsident sagt, dann ja gut, da kann man ja noch diskutieren über das, was er sagt. Bei Omar al-Bashir wird nicht diskutiert. Er ist ein blutiger Diktator, wird nicht umsonst gesucht vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Was er sagt, ist Gesetz. Und dann müssten wir wirklich auch annehmen, ja gut, jetzt ist christliche Mission vorbei. Und es stimmt auch, was früher möglich war, geht heute überhaupt nicht mehr. Also vor einigen Jahren noch konnten die Christen zum Beispiel am Weihnachtstag mit Bibeln, mit Neuen Testamenten auf die Straße gehen. Heute völlig undenkbar. Nur der Gedanke ist schon völlig unmöglich. Und es ist auch wahr, im Sudan heute werden Kirchen verbrannt. Es kommen Pastoren einfach willkürlich ins Gefängnis, teilweise werden Christen auch getötet. Und nach unserer Logik ist es dann so, ja, Mission ist nicht mehr denkbar. Unsere Geschwister dort in Khartoum, in der Hauptstadt, die haben sich dann Gedanken gemacht. Wie könnten wir trotzdem die Liebe Gottes den Menschen dort zeigen, den Muslimen zeigen, dass Gott sie wirklich liebt. Und sie haben überlegt, am besten machen wir das mit irgendetwas Praktischem. Und sie stellten dann fest, ja, dort im Land gibt es im Moment ein großes Problem. Das ist seit April diesen Jahres so. Es gibt kaum mehr Treibstoff, also kaum mehr Benzin und Diesel hat zu tun mit Politik, mit Saudi-Arabien und Katar. Aber für die Leute bedeutet es einfach, dass das die Realität ist. Sie stehen mit ihren Autos vor den Tankstellen und dann wissen sie nicht, wann der Tanklaster kommt. Der kann ja in 10 Stunden kommen, der kann aber auch erst morgen kommen. Sie wissen es nicht. Da kommt dazu, dass es im Sudan sehr oft bis zu 45, 47 Grad heiß wird. Also das ist dann schon spannend, wenn man da in seinem Auto sitzt bei dieser Temperatur und wartet. Und so haben sich dann unsere Mitarbeiter gedacht, wir sehen hier unseren leitenden Mitarbeiter dort, Bruder Hafez in der Mitte sitzen in diesem blauen T-Shirt. Sie haben gedacht, wenn wir jetzt gehen könnten und diesen Leuten, die da warten, helfen mit einer Flasche kalten Wasser und ein paar Datteln, dass sie wieder Kraft kriegen. Das wäre doch so ein ganz praktisches Zeichen, wo man sagt, Gott hat euch lieb. Gute Idee, aber im Sudan, wer soll sowas erlauben? Sie sind dann aber trotzdem aufs Ministerium für Energie gegangen, haben dort einem leitenden Beamten ihre Idee vorgetragen. Bruder Hafez hat das so erklärt, was sie da machen wollen. Der Mann fand das auch toll. Aber bekam dann natürlich Angst, das einfach Christen so zu erlauben. Dieser Beamte meinte dann, ja, ich berufe jetzt eine Kommission ein und die diskutiert dann darüber. Hafez wusste, okay, Kommission heißt Ende des Projekts, das wird zu Ende diskutiert. Er hat dann nochmal einen Anlauf genommen, hat das erklärt, ja, wir wollen doch die Leute nur erfrischen, wir wollen, dass sie wieder neue Kraft bekommen. Und irgendwann sagte der Beamte, okay, gut, dann mach das, aber, und er sagte es wirklich so, er sagte, das möchte ich nicht, dass ihr dieses Projekt missbraucht für eine missionarische Aktion. Und er sagte ganz deutlich, er sagte, keine Bibeln, keine Neue Testamente, keine Literatur dürft ihr da verteilen. Hafez hat geschluckt, da war gesagt, okay, Das machen wir so, das ist in Ordnung, wir werden uns daran halten, wir verteilen keine Literatur. Und dann sind sie gegangen und haben zunächst mal 5000 solcher kleiner Säckchen vorbereitet mit jeweils 7 Datteln. Sie kamen mit den Wasserflaschen, die hatten sie in diesen orangen Tonnen mit Eis, dass sie auch wirklich kalt waren, gingen dann sogar noch mit Eimern mit kaltem Wasser zu den Autos und haben den Leuten so das erfrischende Wasser und die Datteln weitergegeben und die Leute haben sich natürlich sehr drüber gefreut. Aber ich habe gerade gesagt, keine Literatur, das war eine ganz eindeutige Aussage. Allerdings hat ja niemand irgendetwas von Plakaten gesagt. Und so sind sie dann mit 4 Lastwagen vor verschiedene Tankstellen gefahren mit diesen Plakaten. Man sieht es hier, da waren Bibelverse drauf. Und dann schrieben sie auch, die Bibel ruft uns dazu auf, unseren Landsleuten Gutes zu tun und sie zu lieben. Außerdem war dann auf dem Plakat geschrieben, die evangelische Kirche von Khartoum, wir lieben unsere Heimat Sudan. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Weil die Leute, die hören immer, ja, die Christen hassen Muslime, die Christen sind gegen unser Land. Und jetzt heißt es auf einmal, die Kirche, die evangelische Kirche liebt den Sudan, wir lieben die Menschen hier. Das haben die Leute nicht mehr zusammenbekommen. Was würde in der Schweiz passieren, wenn sowas Überraschendes da ist? Vermutlich würde jeder sein Handy zücken und ein Foto machen, genau das Gleiche ist dort auch passiert. Auch dort wurde es dann im Internet gepostet. Und auf einmal haben das, weiß ich wie viele Leute, gelesen. Und sich genau diese Frage gestellt, warum machen das die Christen denn? Warum zeigen die uns denn Liebe? Warum sagen sie, dass sie ihre Heimat lieben, obwohl wir in ihrer Heimat sie ja verfolgen und ihnen so riesige Schwierigkeiten machen? Es war dann tatsächlich so, dass bis zum heutigen Tag über 300 Muslime zur Kirche von Pastor Hafez gekommen sind und Fragen gestellt haben und wissen wollten, wer denn Jesus ist und warum denn diese Liebe da sein kann. Sie sind heute mit, wie gesagt, über 300 im Kontakt. Der Diktator sagte, nö, bei uns gibt es keine Evangelisation mehr, aber Gott hatte völlig andere Pläne. Eine der größten Aktionen war auf einmal möglich. Und das war noch nicht das Ende der Wunder dieses Jahr. Manche erinnern sich vielleicht noch ganz schwach, da war mal im Sommer was in Russland, ne? Also so mit Fußball und so. Ich weiß, die Schweizer sind nicht so ganz glücklich gewesen, in Deutschland die ja überhaupt nicht. Wie auch immer, die Sudanesen, die sind begeisterte Fußballfreaks. Auch wenn sie niemals eine Mannschaft dahin schicken, das kriegen sie nicht hin, aber sie sind absolut begeistert. Und das Problem ist jetzt aber dort, dass Fußballspiele nicht im Free TV übertragen werden. Das heißt, man muss einen Haufen Geld dafür zahlen. Und so kamen dann unsere Leute auf die Idee, sagten, ja, wenn wir jetzt an vielleicht 15 Stellen im ganzen Land in Kirchen die Fußballspiele zeigen, ja, dann kommen ja vielleicht Leute. Und sie haben das gemacht, teilweise in den Räumen, teilweise auch draußen auf den Kircheninnenhöfen. Und tatsächlich kamen zu jedem dieser Spieltage über 2000 Muslime. Während der Pausen konnten sie dann auch Zeugnis geben, da konnten sie auch Literatur verteilen, denn es war ja in der Kirche. Bruder Hafez hatte mich dann während des Turniers angerufen und er sagte, bete dafür, dass viele dieser Spiele in die Verlängerung gehen. denn dann haben wir ja mehr Pausen und können noch mehr Zeugnisse weitergeben. Tatsächlich kamen die Leute. Ahmed hier, den wir hier sehen, er ist Leiter einer großen Jugendorganisation, muslimischen Jugendorganisation in Khartoum. Der kam und sprach mit Hafez und sagte zu ihm, das allererste Mal, dass ich überhaupt einen Fuß in eine Kirche setze, Aber jetzt merke ich, ihr Christen, ihr seid ja eigentlich ganz nett. Also ich komme sicher wieder. Oder hier Scheich Taha, ganz hier auf der rechten Seite. Er ist der leitende Theologe einer ja großen muslimischen Vereinigung, eines Ordens, ein Scheich. Und sogar er kam auch das erste Mal in die Kirche. Und er hat dann mit Pastor Hafez diskutiert über die verfälschte Bibel, wie ja Muslime sagen. Aber man sieht hier, am Ende des Abends war seine Delegation dann gerne bereit, ein Johannesevangelium mitzunehmen. Wir konnten in diesen Tagen über 15.000 Evangelien verteilen. Wie gesagt, eigentlich ist Mission vorbei. Das hat der Diktator so entschieden. Aber für Gott ist es dann trotz allem nicht unmöglich, sondern er schenkt es, dass viele sein Wort erhalten und von ihm hören. Und ich glaube, da sehen wir wirklich, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, wir glauben das auch, dass Gott Dinge tun kann, die uns unmöglich erscheinen. Und wir sehen hier, Gott hat wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das Geniale ist ja, dass das nicht nur der Fall ist auf dem Missionsfeld. Immer wieder geht es mir so, dass wenn ich in Gemeinden bin, dass Leute mir sagen, ja, da auf dem Missionsfeld, in Afrika, in Asien, da wirkt Gott. Aber bei uns? Ja klar wirkt Gott dort, aber bei uns wirkt er genauso. Und er ist bei uns doch kein schwächerer Gott. Er ist doch hier genauso der Gott, der wirklich alle Macht hat, auch in unserem Leben. Wie oft geht es uns so, dass da erstmal ein Problem vor uns steht, am Anfang vielleicht noch relativ klein, und je mehr wir darüber nachdenken, das ist ja immer ganz spannend, wird dieses Problem immer größer. Auf einmal ein unüberwindbarer Berg vor uns. Wir sind dann ganz gut oft drin, die Probleme zu analysieren von allen Seiten. Aber dann sehen wir keine Lösung, keinen Ausweg. Wie genial ist es da, dass wir Verse in der Bibel haben, wie zum Beispiel der im Epheserbrief Kapitel 3, wo über Gott ausgesagt wird, dass er der ist, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Ja, Gott kann wirklich viel mehr tun als das, was wir uns vorstellen können, als das, was wir uns überhaupt denken könnten. Was für mich aber, als ich über diesen Vers nachgedacht habe, wieder so wichtig wurde, ist, dass es hier heißt, Gott kann viel mehr tun als das, was wir bitten. Also, er kann viel mehr tun als das, wofür wir beten. Und das ist doch auch sehr wichtig. Denn wie gesagt, oft sehen wir ja überhaupt keinen Ausweg. Oft wissen wir ja überhaupt nicht, wie eine Situation sich lösen könnte. Also, dann wissen wir oft überhaupt auch nicht, wofür wir beten sollen. Geht's uns nicht auch manchmal so? Aber hier heißt es, Gott kann viel mehr tun als das, wofür wir sogar bitten können. Viel mehr als das, weit über das hinaus kann er tun, was wir uns überhaupt denken könnten. Er kann in Situationen handeln, in denen wir einfach nur verzweifeln. Ich habe es schon gesagt, ich war in Nigeria und habe dort wirklich gesehen, wie Gott eingreift in sehr, sehr schwierigen Situationen. Wir arbeiten dort mit 40 sogenannten Bauernevangelisten, Bauernpastoren. Das sind Leute, das sind ausgebildete Pastoren, aber sie sind bereit, in Dörfer zu gehen, ganz oben im Norden Nigerias, wo es nur Muslime gibt. Das bedeutet für sie, dass sie zunächst mal tatsächlich als Landwirt arbeiten müssen, denn kein Mensch redet ja mit ihnen. Sie sind auch dort gefährdet. Immer wieder kommt es vor, dass sie fliehen müssen, weil die Boko Haram diese Dörfer angreift. Und diese Leute, wie gesagt, stehen dann zunächst vor dem Problem, keiner will mit ihnen reden. Sie sind ja Christen, als Christen sind sie unrein und dann wird mit ihnen nicht gesprochen. Also brauchen sie irgendeine Brücke. Eine Brücke kann zum Beispiel sein, dass sie auf ihrem Land einen Brunnen bauen. Und wenn dann der Christ auf einmal Wasser hat, ja, dann kann es natürlich schon ein Grund sein, mal zu dem Christen zu gehen, ne? Denn dann kann man Wasser schöpfen und dann kommt man natürlich mit den Leuten auch ins Gespräch. Und dann hören die auf einmal von Jesus. Oder eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist unser Ziegenprojekt. Ziegenprojekt ist eigentlich so entstanden, dass in Dörfern viele Familien zum Glauben kamen, aber die Kinder dann auf einmal nicht mehr in die muslimische Dorfschule durften. Ja, was tun? Die können auf private Schulen in den Städten gehen, aber das kostet Geld. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bekommen diese Kinder eine Ziege, am besten eine trächtige. Wenn diese Ziege Zicklein wirft, dann können die Kinder die Ziegen verkaufen und haben ihr Schulgeld. Super Idee, funktioniert auch gut. Aber die Muslime haben das gesehen und sagten, ja Moment, wieso kriegen denn unsere Kinder keine Ziegen? Gut, die Mitarbeiter haben dann echt drüber gebetet, überlegt und haben dann gesagt, nee, wir wollen das auch wieder als Zeichen der Liebe Gottes wirklich tun, dass wenn wir Ziegen verteilen, dass dann auch muslimische Kinder eine Chance bekommen. Als letztlich eine Ziegenverteilaktion anstand in einem Dorf, Gidanbiris, dort war dann der Evangelist vor die Aufgabe gestellt, ja, wer kriegt jetzt die Ziegen? Dann erinnerte er sich, ja, es gibt diesen Imam, diesen muslimischen Leiter im Dorf, der ihm unheimlich negativ und aggressiv gesinnt war. Und er hat gesagt, so, und dem seine Tochter bekommt jetzt eine Ziege. Der Imam wusste zunächst mal gar nicht, wie damit umgehen. Aber tatsächlich, er wurde freundlicher, er kam dem Evangelisten näher, hat sich mit ihm unterhalten. Als dann unser Mitarbeiter, Bruder Saleh, dort ins Dorf kam, haben die sich auch unterhalten. Eines Tages kam der Imam mit einem kleinen Zettelchen, kam zu Bruder Saleh und sagte, hier steht das Wichtigste für uns drauf, der wichtigste Wunsch, den wir haben für unser Dorf. Ja, was steht da drauf? Ja, Wasser, eine Quelle fürs Dorf. Er sagte, seit über 100 Jahren versuchen verschiedene Leute, auch die Regierung, Wasser zu bohren in unserem Dorf, gelingt ihnen aber nicht. Das hat wohl zu tun mit Gesteinsschichten, die sehr hart sind, die da liegen und den Zugang zum Wasser versperren. Und dann sagte der Imam schon eine bemerkenswerte Sache. Er sagte, ich habe euch jetzt so beobachtet, ihr Christen, und ich habe gemerkt, wenn ihr Christen was versprecht, dann haltet ihr es. Der sagte sogar noch weiter als Imam, bei uns Muslimen stimmt das nicht immer so. Und dann sagte er, ja, du könntest mir doch jetzt, Pastor Saleh, versprechen, dass ihr bei uns Wasser findet. Spannende Sache, ne? Saleh hat sich dann auch mit uns in Verbindung gesetzt und wir haben das diskutiert und haben gesagt, wir wollen es zumindest versuchen. Versuchen, dass dieses Dorf Wasser bekommt. Er hat dann 3 Firmen beauftragt, ins Dorf zu kommen. Die haben geologische Gutachten gemacht und alle 3 haben gesagt, nee, also hier bohren wir nicht. Das ist zu risikoreich. Es war dann ein Inder, eine indische Firma, und dieser Inder ist gläubiger Christ, der sagte, okay, sieht nicht ganz einfach aus, aber wir probieren das. Sagte allerdings zu Pastor Saleh, ich probiere es aber nur, wenn ihr betet. Und so haben viele dafür gebetet und sie kamen dann ins Dorf. Sie haben um 16 Uhr begonnen mit der Bohrung. Das ganze Dorf, klar, bei sowas war da, ne? Alle haben zugeguckt, wollten gucken, ob das denn jetzt gelingt. Ob es jetzt die Christen sind, die das schaffen. Und es wurde dann gebohrt, stundenlang, bis auf 100 Meter runter. Und man sieht hier, was hat man gesehen? Staub. Nichts anderes als Staub. Klar, das Gestein. Und Bruder Saleh, ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir dann schon gesagt, er stand da und langsam wurde er schon auch nervös. Er hat gebetet, er hat gesagt, Gott, bitte, hilf uns jetzt hier. Es war dann so, dass viele drumherum saßen, zum Beispiel dieser ältere Mann, der sagte, ja, okay, ich habe das seit 50 Jahren beobachtet. Immer wieder kommen Leute und sagen, sie bringen uns Wasser. Ihr schafft das auch nicht. Es war dann tatsächlich morgens um 2 bei einer Tiefe von 160 Metern, dass eine Wasserfontäne rausschoss. Hab kein Bild, es war Nacht. Ne? Der Imam saß da, sieht die Wasserfontäne morgens um 2, springt auf und schreit, Jesus Water, Jesus Wasser, der Imam. Der wollte tatsächlich diese Quelle dann auch Jesus Water nennen. Es war Bruder Saleh, der sagte, wenn wir das machen, dann wird natürlich die Regierung auch diese Quelle dann schließen. Das sollten wir nicht tun. Er nannte es dann Spring in the Desert, also Quelle in der Wüste. Wir durften dann für dieses Dorf auch richtig einen Wasserbehälter bauen und mit einer Solaranlage, dass das auch hochgepumpt werden kann, das Wasser. Und dann gab es eine offizielle Eröffnung. Das ganze Dorf war da, auch verschiedene andere Leute von weiter her. Und der Imam bat, dass er dort sprechen darf bei dieser Eröffnung der Wasserquelle. Da sagte dieser Imam etwas, das hat Bruder Saleh noch nie gehört in 40 Jahren Dienst und ich auch nicht, nie im Leben. Da sagt der, wir haben jetzt gesehen, dass ihr Christen Menschen des Friedens seid. Wir haben gesehen, dass ihr Christen Liebe habt. Und aus diesem Grund erlaube ich jedem im Dorf, der möchte, dass er zur Gemeinde geht und Christ wird. Das gibt's nicht, dass ein Imam sagt, er erlaubt den Muslimen, dass sie Christen werden, habe ich noch nie gehört. Völlig unmöglich. Aber Gott macht es möglich. Für ihn ist eben nichts unmöglich. Er handelt in Situationen, wo wir überhaupt keine Möglichkeit sehen. Gott kann wirklich viel mehr tun als das, was wir uns auch nur jemals denken könnten. Die Frage für uns jetzt heute Morgen ist natürlich dann schon auch die, rechnen wir wirklich mit dem Eingreifen Gottes? Glauben wir das, dass er alle Macht hat? Rechnen wir damit in unserem Leben? Ist es nicht vielleicht manchmal sogar so, dass wir Gott das gar nicht mehr zutrauen, in einer Situation etwas zu tun? Ich weiß, wir würden das in der Regel nicht sagen. Aber vielleicht denken, dass wir denken, ja, hier ist jetzt alles schon so zerfahren, da wird jetzt auch Gott nicht mehr eingreifen können. Da ist die Entscheidung für uns gefallen. Die Situation ist aussichtslos. Wenn wir nochmal an Lukas 1 zurückdenken, dann ist die Frage die, reagieren wir wie Zacharias oder reagieren wir wie Maria? Also Zacharias, das war ja der Mann der Elisabeth, Priester, der war gerade im Tempel, hat dort Dienst getan am Allerheiligsten und dann kommt zu ihm dieser Engel Gabriel und sagt ihm, dass seine Frau einen Sohn gebären wird. Man weiß schon aus Lukas 1 auch, wenn man es gelesen hat, dass das der größte Wunsch von Zacharias war, ein Kind zu bekommen, einen Sohn zu bekommen. Und wir lesen auch, dass er sein Leben lang dafür gebetet hat, dass er einen Sohn bekommt. Und jetzt kommt dieser Engel und sagt ihm, seine Frau ist schwanger und er schreit natürlich, Halleluja, preis den Herrn. Stimmt das? Nein, wir wissen, das tut er natürlich nicht, sondern er sagt, woran soll ich das erkennen? Also erstens mal, ich brauche hier ein Zeichen. Und dann, ja, ich bin alt, meine Frau ist betagt. Der betet dafür, der wünscht sich das. Aber als es dann tatsächlich eintrifft, kann er es nicht glauben. Rechnet er nicht damit, dass Gott wirklich eingreifen kann? Bei Maria, da ist es anders. Klar, sie fragt ja auch, ja, wie soll das denn zugehen? Aber als das dann erklärt wird, da reagiert sie und sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott schenkt es ihr, dass sie in der Lage ist zu glauben, dass Gott auch Dinge tun kann, die für sie nicht vorstellbar sind. Sie stellt sich Gott zur Verfügung und vertraut auf ihn. Ich habe für mich so gedacht, sie ist für mich wirklich ein Vorbild in diesem Moment. Dieses Gott das zuzutrauen und zu sagen, okay, ich weiß nicht wie, aber wenn du handeln möchtest, Herr, dann möchte ich mich auch dafür zur Verfügung stellen. Klar, auch wenn man über sowas spricht, muss man natürlich auch betonen, wir wissen das alle, Gott handelt nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Gott tut nicht immer all das so, wie wir das gerne hätten. Das ist völlig klar. Und dann ist die Frage, warum? Sicher ist, dass Gott nicht so handelt, wie wir das möchten, aus dem Grund, weil er das nicht könnte. Nein, er kann alles. Bei ihm ist nichts unmöglich. Aber Gott möchte eben das Beste für uns. Und manchmal ist eben das, was wir uns für uns oder auch für andere wünschen, nicht das Beste. Wir können aber sicher sein, dass Gott das Beste durchsetzen kann. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und über die Macht verfügt, dass sich alles zum Besten wendet. Und dann können wir uns darauf verlassen, dass es wirklich stimmt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.